letzten Tagen, wenn ich mich vorbereitet habe auf diese Botschaft, auf den Gottesdienst, hatte ich so den starken inneren Eindruck, es gibt Leute, die mich hören oder auch online hören, wenn du jetzt eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist, die leben mit einer solchen Last, die hängt ihnen um den Hals wie ein Mühlstein. Und überall, wo sie hingehen, nehmen sie diesen Mühlstein mit. Okay, sie sehen aus wie das Facebook-F. Kennt ihr das? Ne? Mühlsteine. Und der Herr sagt zu dir heute Morgen, du bist am richtigen Ort, ich werde dir heute, wenn du zuhörst und mitmachst, deinen Mühlstein abnehmen. Ah ja, okay. Ich werde deinen Mühlstein abnehmen. Der Herr sagt, ich bin im Mühlsteinabnehmen-Geschäft. Wenn du eine Last mit dir herumschleppst, dann hör gut zu, denn hinterher hast du diese Last los, wenn du das magst, was du heute hörst. Es gibt zwei, ich habe nur Zeit, auf zwei Mühlsteine einzugehen. Okay? Aber das langt, glaub mir, das reicht. Es gibt zwei wichtige Mühlsteine. Einmal ist es die Sünde bzw. das schlechte Gewissen. Und einmal ist es der Kleinglaube und der Unglaube. Und über die rede ich. Ich werde dann über Zacharias reden, den Vater von Johannes, der als ein guter, zuverlässiger Gemeindemitarbeiter begonnen hat. Ich meine, er ist der typische, durchschnittliche Gemeindemitarbeiter. Er ist treu, tut seinen Dienst treu, hat auch schon mal gebetet, ist leider nicht erhört worden. Aber er ist trotzdem, obwohl er nicht erhört wurde, trotzdem immer noch ein treuer Mitarbeiter und so geht er da durchs Leben. Dieser Mann, der auf einem sehr niedrigen Glaubensniveau war und Begeisterungsniveau war, wenig Gemeinschaft hatte mit Gott, der bricht zum Schluss durch, dass er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, erfüllt ist mit dem Geist Gottes und anfängt zu weissagen. Dazu von einem, der zwar treu ist, aber irgendwie enttäuscht ist, der nicht viel erwartet von Gott oder vom Leben, aber trotzdem treu ist, wohlgemerkt. Immer wenn er Dienst hat, da ist, zumindest wenn er Dienst hat, ist er da. Und so, der ist ein guter Mensch. Aber führt ein langweiliges Glaubensleben. Und die Zeit, dein Leben ist zu kurz, um ein langweiliges Glaubensleben zu führen. Der Herr hat für dich Gebetserhörungen vorbereitet, die du bitte in Gottes Namen ergreifen sollst und erleben sollst. Und zum Schluss, wie gesagt, ist dieser vollkommen durchschnittliche Typi ein Mensch gewesen, der gewaltige Gebetserhörungen bekommen hat und geisterfüllt war und Gott gelobt und gepriesen hat. Und es ist eine gute Laufbahn. Es ist ein mieser Anfang und ein gutes Ende. Wer ist für gutes Ende? Amen. Aber lass mich zuerst zum ersten Mühlstein kommen. Manche Leute sind an den Mühlsteinen selber schuld. Okay? Im Psalm 38, Vers 5, da heißt es, meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last. Sie sind zu schwer für mich. Wenn du dir immer erlaubst, mit einem schlechten Gewissen zu leben, dann kann dir nicht geholfen werden. Du tauschst Lebensqualität gegen die Sünde dann ein. Und du hast jetzt die Möglichkeit, entweder du lässt deine Sünden bleiben und gewinnst deine Lebensqualität, oder du schleppst diesen Mühlstein weiter mit dir herum. Okay, der Mühlstein des schlechten Gewissens, der Mühlstein der schlechten Angewohnheiten, die du nie bereinigst, ne, der schrägen Ansichten, die du nie verbesserst. Das ist ein Mühlstein. Den Mühlstein kannst du dir ziemlich schnell abschneiden, indem du ganz einfach Jesus in dein Leben einlädst zunächst einmal und ihn um eine Säuberung bittest, sagst, Herr, vergib mir meine Sünden, rechne mir meine Missetaten nicht zu, reinige mich durch dein Blut, ich glaube an dich, gib mir neues Leben, gib mir einen neuen Anfang. Das ist schon mal der erste Schritt in diese Richtung. Dann musst du allerdings glauben, hör mal, dass Gott dir auch einen neuen Anfang gibt, dass er dir vergeben hat. Weil zu viele, die schleppen sich immer noch durchs Leben mit der Erinnerung an Sünden, die sie vor vielen Jahren getan haben. Das ist ein Blödsinn. Glaub ja, wenn du gebetet hast und Vergebung gebeten hast, dass der Herr dir dann vergeben hat. Egal, ob du dich besonders erleichtert fühlst hinterher oder nicht, du bist dann erleichtert, der Mühlstein ist dann weg. Vielleicht ist dein Hals noch gewohnheitsmäßig gebeugt, aber wenn du sagst, mir ist vergeben, meine Sünden sind vergeben, dann richtest du dich nach und nach wieder auf und stehst wieder ordentlich da, wie du sollst. Amen. Da können jetzt noch viele Sachen dazu sagen, aber da ist nicht die Inspiration für heute Morgen. Gott benutzt auch Ausgerutschte. So, wenn du Verlorenheitsgefühle hast, weil du so viele Fehler im Leben gemacht hast, wenn du dich verloren fühlst, wenn du dich preisgegeben fühlst, wenn dein schlechtes Gewissen dich Killen tut, dann wend dich vertrauensvoll an deinen Erlöser und sag, hey, ich habe mein Leben ruiniert, helf mir, es wieder aufzubauen. Und dann entfernt er den Mühlstein von deinem Hals. Okay, und vergib dir und sag dir, ich benutze auch Ausgerutschte. Ich bin froh, dass er das macht, sonst hätte ich keine Chance mehr. Amen. Okay, gut. So viel hierzu. Jetzt kommen wir zum zweiten Mühlstein um den Hals. Ich meine, offensichtlich haben verlorene Menschen, das heißt Menschen in der Welt, die keine Christen sind, den Mühlstein der Sünde um den Hals. Aber Christen haben einen anderen Mühlstein um den Hals. Das ist der Mühlstein des Kleinglaubens und des Unglaubens. Gott hat so viel für uns und wir erleben so wenig. Manche von uns erleben viel, ja, aber die können da nicht so viel drüber reden, weil da gibt es so eine Dynamik, wisst ihr, die heißt Neid. Aber es verstößt zwar gegen das 10. Gebot, aber wer kennt schon das 10. Gebot? Ja, ne? Wir sollen die 10 Gebote halten, die sind gut für uns. Wenn wir das machen, dann sind wir gut unterwegs, aber wer kennt die schon genau? So, naja. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1, da werden wir uns ein wenig aufhalten. Und ich fange mal an mit Lukas Kapitel 1, Abvers 5. Ich lese es so nach und nach und kommentiere das. Es war in jenen Tagen, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau war eine aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Also er war ein Priester, ein Levit aus dem Stamm Levi und seine Frau war eine Nachfahrin von Aaron. Die stammt aus der hohepriesterlichen Familie. In anderen Worten, diese Familie, die ist schon seit ewigen Zeiten, seit Generationen gläubig. Das sind Leute, die schon seit Jahrhunderten mit Gott gehen. Wer kann das von seiner Familie sagen? Die meisten heutzutage, das sind dritte Generation Gottlose. Da ist immer so viel Segen drauf. Aber das ist also, das sind Leute, die schon seit ewigen Zeiten mit Gott gegangen sind. Beide waren aber gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Also die haben ihren Glauben wirklich, wirklich ernst genommen. Und wenn sie mal nicht untadelig waren, dann haben sie halt ein Opfer gebracht, wie das nach dem Gesetz des Mose vorgeschrieben war. Und dann waren sie wieder untadelig. So, die waren halt so, das waren keine Sünder. Die haben keinen Mühlstein der Sünde um den Hals gehabt. Aber sie hatten trotzdem einen Mühlstein um den Hals. Nämlich den Mühlstein eines unerfüllten Wunsches, der was zu tun hat mit dem Mühlstein des Kleinglaubens und des Unglaubens, wie wir noch sehen werden. Ich trinke hier mal einen Schluck. Amen. Vers 7. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und sie waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Da gab es doch noch ein Ehepaar in der Bibel, das kein Kind hatte, aber unbedingt eins haben wollte und in seinen Tagen weit vorgerückt war. Oh, ganz genau. Abraham und Sarah. Damals hießen sie allerdings noch Abram und Sarai. Das waren die ursprünglichen Namen der beiden. Abram und Sarai hatten auch das Bedürfnis, ein Kind zu haben und haben auch keins bekommen. Und jetzt wandeln also Zacharias und Elisabeth auf deren Spuren. Allerdings hatten es Abram und Sarai ziemlich gut. Die hatten nämlich eine Verheißung von Gott. Ihr werdet Kinder haben, beziehungsweise Abram, die ganze Welt wird dir gehören. Völker werden von dir kommen, ganze Nationen, in dir wird die ganze Welt sich segnen. Viele Nachkommen sollst du haben. Das ist immerhin ein Wort vom Herrn. Aber für Abraham war das wie hier für den Zacharias, das war irgendwie nur eine schöne Verheißung, das war irgendwie nur Druckerschwärze auf weißem Papier. Steht vielleicht in der Bibel, ich segne dich, aber so richtig erleben, hat sich hingezogen. Bei Abraham war es so und bei den beiden ist es jetzt genauso. Okay, es geschah aber, Vers 8, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Die Priester waren viele. Und die hatten nicht immer Dienst, die hatten nur manchmal Dienst, den Rest der Zeit haben sie mit Bibelstudium und Bibellehre verbracht. Aber jetzt ist sein Los auf Mitarbeit gefallen, jetzt geht er wieder in die Gemeinde und arbeitet dort mit. Und wie gesagt, er ist ein treuer Mitarbeiter, er gehört zu denjenigen, die wirklich mitmachen. Er hat schon mal gebetet und er ist nicht erhört worden. Und trotzdem ist er dabei geblieben. Ja, er hat sich nicht gedrückt vor dem Dienst, sondern er hat mitgemacht. Er ist Gott treu geblieben, obwohl er enttäuscht worden ist. In anderen Worten, er ist ein typischer, durchschnittlicher, wiedergeborener Christ. Und jetzt passiert es aber, dass er im Tempel Dienst haben soll. Und jetzt geht er in den Tempel hinein, beziehungsweise erstmal durch den Vorhof, dann durch den Vorhof der Frauen, dann durch den Vorhof der Priester. Und dann geht er ins Heiligtum hinein. Heiligtum ist ein relativ kleines Gebäude auf dem Grundstück. Und das Heiligtum hat zwei Teile, das Allerheiligste hinten mit der Bundeslade und dann das Heiligtum. Und er geht nicht ins Allerheiligste zur Bundeslade, da dürft nur einmal im Jahr der Priester hinein, der Hohepriester, mit dem Blut des Lammes, ihr wisst schon. Jetzt, er geht rein, um zu räuchern. Räuchern auf dem Räucheraltar. Da hat man Weihrauch und so weiter dargebracht und Räucherzeugs. Das hat man in Feuer aufgehen lassen. Das hat Gebet symbolisiert. Ja, Gebet steigt dazu auf. Während das Volk draußen im Vorhof beten tut, räuchert der Priester und vollzieht dieses Ritual. Es wird Räucherzeugs dargebracht auf diesem Altar und es steigt dann auf als, als angenehmer Geruch, als Wohlduft hinauf zum Herrn. Das ist das Gebet der Heiligen. Dass es wohlriechend ist, bedeutet, dass da viel Lobpreis und Anbetung dabei sein soll. Lobpreis und Anbetung ist nie verkehrt, sagen wir jemand Amen. Okay? Halten wir fest, das ist wichtig für uns heute Morgen. So, jetzt, wir haben es hier mit unserem Mitarbeiter zu tun, der weder von Gott noch vom Leben noch allzu viel erwartet, aber er ist treu, er bleibt dabei, er ist sehr traditionell, er bricht da nicht aus, seine Familie ist schon ewig gläubig, also ist auch er gläubig, und seine Frau kommt aus einer gläubigen Familie, also ist sie auch gläubig, die ist, für die ist das Glaubensleben Routine und Ritual geworden. Und so richtig Leben und Pfiff steckt da jetzt nicht drinnen. Aber wie gesagt, er arbeitet mit. Er geht jetzt also ins Heiligtum hinein. Jetzt steht er im Heiligen. Und es hat kein Fenster, sondern das hat, das einzige Licht ist der goldene Leuchter zu seiner Linken. Er geht zum Eingang rein. Und jetzt steht er im schummrigen Licht des Heiligtums. Der goldene Leuchter mit seinen 7 Öllampen flackert, der Windzug bewegt die Flammen. Und in diesem Licht glänzen die Goldstickereien auf den Vorhängen, auf den blauen Vorhängen. Das sind Keruben mit Schwertern und mit Flügeln und mit Flammen. Also als sehr heiliger Ort, sehr dekorativ. Zu seiner Rechten steht der Schaubrottisch. Der Schaubrottisch symbolisiert die Gaben des Volkes Israels an Gott. Das ist quasi das Essen, das Gott dargebracht wird. Ja, eine Mahlzeit für Gott im Heiligtum. Aber Gott hat es natürlich nicht gegessen, das haben die Priester gegessen. Das symbolisiert die Gaben Israels, dieser Schaubrottisch. Erinnert euch an Malachi Kapitel 3, Vers 10, 11 und so weiter. Bringt den ganzen Zehnten in mein Haus, damit Brot ist in meinem Haus. Damit ist dieses Schaubrot gemeint. Ja, symbolisiert die Opfer. 12 Brote für das Volk Israel. Okay, zur Rechten also dieser Schaubrottisch, zur Linken der Leuchter. Alles um ihn herum glänzt, als wäre er im Himmel. Cheruben scheinen zu schweben auf diesen Sticker, also auf diesen Wänden da. Und Gobelins. Ja. Und vor ihm ist der Räucheraltar. Nicht besonders groß, aber auch aus Gold, der glänzt auch. Und auf den geht er jetzt zu. Und jetzt sieht er aus der einen Tasche das Räucherzeug, aus der anderen das Feuerzeug. Und jetzt steht er da und will gerade anbrennen. Und in dem Moment ändert sich die Atmosphäre in diesem Heiligtum, das nicht besonders groß ist. Und das Licht wird noch ein anderes. Und er sieht einen Engel Gottes zur Rechten des Räucheraltars stehen, während er gerade darauf zuläuft. Und er wird sehr bestürzt und fürchtet sich. Und ich verstehe das. Denn der weiß ja nicht, was im Neuen Testament jetzt kommt und was der Engel sagen wird und so. Sondern der erinnert sich jetzt, weil er nämlich lesen und schreiben kann und die Bibel gelesen hat und weiß, was da drinnen steht. Er erinnert sich jetzt an einen anderen Moment, als an genau diesem selben Ort schon einmal ein Engel erschienen ist. Das war vor 1000 Jahren. Und damals ist dieser Engel an diesem Ort erschienen. Damals war das noch kein Tempel. Damals war das einfach nur eine Tenne. Die Tenne eines Mannes namens Ornan. Und dort ist ein Engel erschienen, der Jerusalem gerichtet hat, der hat ein, zur Zeit Davids war das, der hat ein Schwert über Jerusalem ausgestreckt und es hat sich eine Plage breit gemacht. Irgendein Virus ist ausgebrochen und es sind viele Menschen gestorben, 70.000 insgesamt. Und der Herr, der hat es gesehen und hat Mitleid mit Jerusalem gehabt und hat gesagt, stopp, lass es, tu es nicht mehr. In dem Moment ist dieser Engel sichtbar geworden für den König und für viele andere und sie haben sich niedergeworfen. Sie haben diesen Engel stehen sehen auf der Tenne Ornans. Ornan, der gerade dabei war, Weizen zu dreschen oder Getreide zu dreschen, hat es auch gesehen. Dem sind die Augen übergegangen, als er den Engel gesehen hat. Und seine vier Söhne haben das auch gesehen, die sind davon gelaufen. Pfumm, ausgebüxt. Also es war ein schrecklicher Moment, ein Moment des Gerichts, als dieser Engel gekommen ist. David kam seinerzeit und hat, der Engel hat mit ihm geredet, ja. Und David hat dann gesagt, Herr, lass doch diese Plage aufhören. Und dann hat er einen Altar gebaut. Und auf dem Altar hat er ein Opfer dargebracht und dann ist er zurückgetreten. Und David mit seinen Generälen und mit seinen Obersten und Ornan und seine vier Söhne, die standen alle im Kreis drumherum. Und dann haben sie gebetet, Herr, vergib doch, Herr, vergib. Und dann hat der Herr ein Feuer, einen Blitz vom Himmel fallen lassen, wumms, auf diesen Altar, wie zur Zeit Elias auf dem Karmel. Und das Opfer hat gebrannt. In anderen Worten, Gott hat sich mit seinem Volk versöhnt. Es war eigentlich ein guter Moment. Er hat das Opfer angenommen. Sünde war ausgelöscht. Mühlstein der Sünde um den Hals Israels war abgeschnitten. Schau, wir müssen heute nicht mehr opfern. Jesus hat sich am Kreuz geopfert für uns. Also wenn bei dir die Plage ausbricht, dann wirf dich auch vom Herrn nieder, bitte um Vergebung und dann wisse, er vergibt dir. Er hat dir vergeben. Ja, genau genommen ist die ganze Welt erlöst. Sie weiß es nur nicht. Jeder einzelne Mensch auf der Welt könnte errettet werden und könnte in den Himmel gehen. Sie müssen nur Jesus in ihr Leben einladen. Ja, das Kreuz ist eine Quelle ewigen Lebens, Halleluja. Fließt vom Thron. Nun gut, auf jeden Fall erinnert sich natürlich Zacharias an alle diese Dinge. Der ist einer von den Belesenen im Land. Der weiß es. Und jetzt denkt er sich, oh nein, ein Engel, Gericht. Werde ich sterben, wird dieser Jerusalem sterben, jetzt zu Ende mit uns, was ist jetzt los? Ich muss noch dazu sagen, an dem Ort, an dem David geopfert hat, an dem Ort, an dem das Feuer gefallen ist, haben sie später, ratet mal was gemacht, den Tempel gebaut. Und genau dort, wo das Feuer gefallen ist und wo der Engel stand, steht der Engel jetzt wieder. Wahrscheinlich genau derselbe Engel. Und deswegen geht also dem Zacharias hier das Herz ja in die Hosentasche und er denkt sich, oh nein. Und der Engel sagt zu ihm diese wunderbaren Worte, fürchte dich nicht. Ist schon mal gut, wenn der Engel zu dir kommt und sagt, fürchte dich nicht, obwohl dir die Haare zu Berge stehen, dann ist schon mal gut. Und jetzt hält dieser Engel diesem Zacharias, diesem durchschnittlichen Gemeindemitarbeiter, diesem treuen, aber desillusionierten Gemeindearbeiter, die Predigt seines Lebens. Dieser Engel, der nimmt jetzt die Position eines gesalbten Predigers ein, der ein Wort hat genau für dich. So tritt dieser Engel jetzt auf. Dieser Engel ist jetzt der Prediger, der ein Wort hat für ein maßgeschneidertes Wort für Zacharias. Und was sagt er ihm? Er sagt ihm lauter gute Sachen. So wie so viele Prediger jetzt heute Morgen versuchen, den Leuten lauter gute Sachen zu sagen und sie davon zu überzeugen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Und dieser Engel, der legt sich wirklich ins Zeug. Jetzt passt mal auf, was für eine Predigt er hält. Ich lese es euch vor, weil es so schön ist. Fürchte dich nicht, Zacharias. Schau, der weiß sogar, wie er heißt. Denn dein Flehen, ich bin in Vers 13, ist erhört. Und Zacharias kratzt sich am Kopf. Mein Flehen? Wann habe ich das letzte Mal gefleht? Ach, das war vor 20 Jahren. Da haben wir um das Kind gebeten. Da haben wir aufgehört. Ich bin 60, meine Frau 58. Wir haben vor 20 Jahren das letzte Mal um ein Kind gebetet. Und jetzt kommt dieser Engel an und sagt zu mir, dein Flehen ist erhört. Oder eigentlich heißt es, dein Flehen wurde erhört. Das heißt, es ist ja die ganze Zeit erhört gewesen scheinbar. Ja, warum hat sich da nichts getan? Vielleicht lag es ja auch ein wenig an Zacharias und seiner Frau. Denn die beiden haben offensichtlich nichts, aber auch gar nichts von Abraham und Sarah, beziehungsweise von Abram und Sarai gelernt. Ich komme noch drauf. So, dieser Engel kommt jetzt also und er sagt, dein Gebet ist erhört. Und er sagt, mein Gebet, ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal gefleht. Und vor 20 Jahren war es dann auch, als ich dann das langsam alles ein bisschen aufgegeben habe, vor 20 Jahren war der Moment, als mein Glaubensleben zur Routine wurde, ich zwar noch mitgearbeitet habe, aber ansonsten eigentlich jetzt nichts mehr erwartet habe groß. Und jetzt kommst du zu mir an und sagst zu mir, mein Flehen ist erhört, du bist 20 Jahre zu spät dran. Aber ich sage mal, lieber zu spät als gar nicht. Lieber mit 80 durchstarten, ja, wenn es mit 40 nicht geklappt hat. Sag mal jemand Amen oder was. So, der Engel sagt also, dein Flehen ist erhört. Und Zacharias denkt, sagt, welches Flehen nochmal? Ja, das fürs Kind. Ach so, vor 20 Jahren. Schau, du denkst, Gott hört dich nicht. Du betest, du flehst, du schüttest Gott dein Herz aus. Und du denkst, du hörst nicht, er hört nicht. Er hört, natürlich hört er. Amen. Danke für das Amen. Ich lese weiter. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Johannes bedeutet Gott hold. So wie Theophilus Gott lieb bedeutet. Eigentlich heißt es Johanan und es bedeutet Gott gibt Gunst. Stell dir mal vor, du hast deinen Sohn. Gott sagt zu dir, nenn deinen Sohn Gott gibt Gunst. Was will Gott dir damit sagen? Naja, ich will damit sagen, dass Gott Gunst gibt. Das kannst du dir anziehen. Gott gibt Gunst, das bedeutet, er gibt mir Gunst. Gunst für mich klingt gut. Johannes. Nenn ihn Johannes und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Also welcher Vater hätte sich auch gewünscht, Gott wäre zu ihm gekommen, hätte ihm gesagt, dein Kind ist dir geboren worden, das wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Hätte dich gefreut, ne? Hat er das gemacht, hat er nicht gemacht. Überleg dir mal, was für ein Privileg, das unser alter Zacharias hier bekommt. Ja, Zacharias, es hat lang gedauert. Stimmt, sorry, aber dafür kriegst du jetzt ein ganz besonderes Exemplar. Dafür kriegst du jetzt einen Sohn, der sich gewaschen hat. Du kriegst einen, der dir Freude und Jubel wird. Jubel, nicht nur Freude, sondern Jubel. Man muss das nicht sagen, aber wann hast du das letzte Mal über deinen Sohn gejubelt? Oder über deine Tochter, über deine Kinder? Da denkst du dir vielleicht, ja, muss ich da jetzt was dazu sagen? Nein, musst du nicht. Ich möchte nur, dass du siehst, was für eine Predigt dieser Mann, dieser Engel, dem Zacharias hält. Er sagt ihm lauter Dinge, die eigentlich zu gut sind, um wahr zu sein, aber trotzdem wahr sind. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Nicht, also in anderen Worten, er wird nicht nerven. Er wird keine Nervensäge sein. Im Gegenteil. Er wird soziale Umgangsformen haben, die ihn weiterbringen. Viele werden sich über ihn freuen. Kann man auch nicht von allen sagen. Meine Mutter hat zum Beispiel zu mir, über mich immer gesagt, ich war ein schwieriges Kind. Und jetzt, wo ich mich besser kenne, muss ich sagen, wahrscheinlich hat sie recht gehabt. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk, das heißt weder Wein noch Bier wird er trinken und schon von Mutterleib an mit heiligem Geist erfüllt werden. Ja, was willst du als Vater oder Mutter mehr? Als ein Kind, das schon von Mutterleib an mit dem heiligen Geist erfüllt wird. Also spätestens da hätte ich angefangen, irgendwie rhythmische Bewegungen zu machen. Ja, so in die Knie zu gehen und die Hände hochzuheben und zu sagen, oh Herr, das klingt so gut, das ist so gut, danke Herr, Halleluja. Es hat zwar gedauert, aber ist es in Ordnung, Herr? Ist es okay? Du machst es ja jetzt wieder gut. Ist es okay, Herr? Ich vergib dir nochmal. Dass du 20 Jahre gebraucht hast, um ein Gebet zu hören, oder 30 oder 40. Spätestens da hätte ich irgendwie angefangen zu sagen, jo, das klingt richtig gut. Ich meine, hallo, wir haben es hier mit einem leibhaftigen Engel zu tun. Mit einem Prediger, versteht er, dem es irgendwie anmerkt, dass er weiß, von was er spricht. Nicht jemand, der irgendwie am Samstagabend noch die Botschaft, Video von irgendeinem anderen angeschaut hat, schnell. Und sich dann gedacht hat, okay, Punkt 1, 2, 3 und den Rest improvisiere ich. Warum schaut ihr mich jetzt so an? Okay, ich lese weiter. Ich lese weiter. Vers 16. Und viele der Söhne Israels würde zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird ein erfolgreicher Evangelist sein. Welcher Christ hätte nicht gern Kinder, die andere massenweise zu Jesus führen? Also, hallo? Finde ich schon ganz gut. Oder von dem geweissagt ist, dass er im Beruf erfolgreich sein wird, ja? Und er wird vor ihm hergehen, also dieses Kind wird vor ihm, dem Herrn, hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia. Hallo? Mein Sohn wird Elia 2? Er wird im Geist und in der Kraft des Elia einhergehen. Ich wäre hier der Vater einer geschichtlichen Person, die Aufnahme finden wird in die Heilige Schrift. Das wird ja immer besser, das klingt ja immer noch besser, das ist ja schon nicht mehr zum Aushalten. Also das ist eigentlich gute Nachricht. Schau, das ist, wenn dir jemand eine Predigt hält und zu dir sagt, du bist ein Kunstwerk. Und du sagst, ich habe mich heute früh im Spiegel angeschaut, so künstlerisch bin ich auch wieder nicht wertvoll. Okay? Viel zu viele denken genauso. David hat es gemacht. Schau, David hat Glaubenssprache gepflegt, wie später Abraham und Sarah auch. Wie wir gleich sehen, wenn unser Zacharias nicht, aber das ist nicht so wichtig. So, dieser Engel, der sagt jetzt Dinge, die eigentlich haarsträubend gut sind, die eigentlich zu gut klingen, um wahr zu sein, aber trotzdem biblisch sind und vom Thron Gottes sind. Na, wenn ich jetzt also hergehen würde und zu dir sagen würde, du bist wunderbar gemacht. Das Wort Gottes sagt, Psalm 139, David hat es über sich selbst gesagt, ich bin wunderbar und auf einzigartige Weise gemacht, ich bin ausgezeichnet gemacht und meine Seele, die weiß es sehr wohl. Das klingt wie ein Narzisst im ersten Moment, wie jemand, der sich in den Spiegel schaut und selbst verliebt ist. Kennt ihr die Geschichte von Narziss? Kennt ihr nicht? Macht nichts. Ist eine Person aus der griechischen Sage. Ein junger Mann, bildschön. Ja, der hieß Narziss. Und der ist im Wald spazieren gegangen und kam an einen Teich und hat im Teich hineingeschaut, weil er mal was trinken wollte, und hat dort sein Spiegelbild gesehen. Es gab ja damals keine Spiegel. Ja, in der griechischen Antike gab es keine Spiegel. Und die Spiegel, die es gab, waren blank polierte Metallplatten, da hast du nicht wirklich gesehen, wie du aussiehst. Aber in ganz stillem Wasser, da konntest du das sehen. So hat er zu Narziss sich angeschaut und er hat sich in sich selber verliebt. Er hat sich gedacht, ist das eine schöne Person? Wie der lächelt. Und die Augen und der Mund. Oh. Und er konnte sich von seinem eigenen Spiegelbild nicht mehr losreißen, weil er so verliebt war in sich selber, in sein eigenes Spiegelbild, dass er dort an diesem Weiher, an diesem Teich im Wald verhungert ist. Ist er gestorben. Okay, wenn jetzt also einer ankommt, zumindest geht es mir so, wenn ich in der Bibel lese, da sagt einer, ich bin auf ausgezeichnete Weise gemacht. Dann klingt es für mich irgendwie narzisstisch. Bin ich der Einzige? Ja, bin ich? Okay, gut, alles klar. Ihr wisst, was kommt, ne? Aber ich habe da mein Denken mittlerweile geändert. Ich bin draufgekommen, als ich mir abstrakte Kunstwerke angeschaut habe. Wir haben hier hinten ein abstraktes Kunstwerk, eine Feuerflamme aus Holz. Also ein Kunstwerk von einem Künstler, die uns vermacht wurde, die Flamme. Und ich habe festgestellt, als ich dann auch so Picassos zum Beispiel angeschaut habe, es gibt grottenhässliche Bilder von Picasso. Habt ihr die schon mal gesehen? Schon, ne? Demoiselle d'Avignon. Also wenn die Frauen wirklich so aussehen in Avignon, wie die gemalt hat, hör mir auf. Ich bin aber drauf gekommen, es ist nicht so wichtig, was das Bild darstellt. Es ist wichtig, wer das Bild gemalt hat. Versteht ihr? Das teuerste Bild der Welt zum Beispiel, das heißt Salvator Mundi, das ist ein Bild von Jesus, das fast eine halbe Milliarde Dollar wert war, jemanden, der es gekauft hat. Das ist ein Bild von Michelangelo, Salvator Mundi. Da ist Jesus, der so eher, ich sag mal, feminin aussieht. Okay, so wie man Jesus halt im Mittelalter dargestellt hat. Halbe Milliarde. Warum? Als Michelangelo gemalt hätte. Ein anderer, ein Kunststudent, der auch begabt war, hätte genau dasselbe malen können, genauso kolorieren und so. Kein Mensch wollte das kaufen. Ne? War nur deswegen so teuer, weil der Urheber so besonders war. So tröste dich mit dem Gedanken, du bist auch so besonders, weil dein Urheber so besonders ist. In dir stecken Sachen, die noch gar nicht ausgegraben sind, Schätze, die noch nicht gehoben sind, weil du möglicherweise im Glauben so reagierst, wie jetzt unser Zacharias gleich. Naja, so toll bin ich nicht. Okay, also dieser Prediger, dieser Engel, der predigt dem Dinge, die eigentlich zu gut sind, um wahr zu sein, aber sie sind trotzdem wahr. Bist du in der Lage, das gute Wort Gottes anzunehmen? Oder kommst du dann auch und sagst, ist ja Wohlstandsevangelium, ist ja Heilungsevangelium. Ja, Entschuldigung, Jesus ist umhergegangen und hat Kranke geheilt. Das kannst du niemandem ausreden. Okay, also. Wenn Gott heute noch Leute heilt, und das tut er, preis dem Herrn, dann sind wir lediglich in den Fußstapfen Jesu unterwegs. Und außerdem heißt es, dass Gott dir dass Gott deiner Not begegnet, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Nicht gemäß seiner eigenen Pleite, sondern gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus wird Gott deiner Not begegnen. Du kannst sagen, wie will er das machen? Ich bin ja arbeitslos. Gut. Wenn du so argumentierst, so dieses, ich will mich ja nicht anstrengen und so, also manche, nicht alle, aber viele argumentieren so, dann kann es sein, schau, dass du eine Krise in dein Leben einlädst, dass Gott dir plötzlich irgendwie die Stütze abdreht. Und plötzlich hast du Lust zu arbeiten. Und dann sagst du, Herr, danke, dass du meiner Not begegnest, gemäß deinem Reichtum und Herrlichkeit. Vater, ich hab mein Denken da geändert. Herr, ich bin jetzt offen dafür. Krisen haben manchmal solche Eigenschaften. Okay, aber bevor ich mich hier total verzettel, gehe ich zurück zu meinem Text. Lukas Kapitel 1. Zacharias, der hört jetzt diesen Prediger, der so wunderbare Sachen zu ihm sagt. So Sachen, die man kaum aushält. Er wird viele der Söhne Israels zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia und der Väter Herzen bekehren zu den Kindern. Der wird eine erfolgreiche Familienberatung haben und sehr erfolgreich sein, Familien, die Keimzelle der Gesellschaft wiederherzustellen. Und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten. Pass mal auf, der wird in der Lage sein, mit der Art und Weise, wie er spricht, beinharte Zyniker, Glaubensskeptiker davon zu überzeugen, wieder auf den Weg Gottes einzuschwenken. Er wird in der Lage sein, die zu überzeugen, dass der Weg Gottes der bessere Weg ist. Er wird viele in Israel so erreichen. Er wird also ein Intellektueller sein, der in der Lage ist, Leute zu überzeugen, ein Menschenfischer für den Herrn. Wow. Also spätestens jetzt hättest du mich vom Boden wegkratzen müssen. So wird meine Familie gesegnet sein, so wird meine Frau, mein Kind gesegnet sein. Wir sind privilegiert, wir werden in die Geschichte Israels eingehen, man wird noch in 1000 Jahren von uns predigen. Wow. Und wie reagiert jetzt unser Zacharias? Und Vers 18, und Zacharias sprach zu dem Engel, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Der steht allen Ernstes, überleg mal, der kriegt jetzt die Hammerbotschaft seines Lebens, die der Herr für ihn kalibriert hat, dass er ihn erreicht, versteht ihr? Gott macht sowas. Jede Woche. Und wie reagiert er? Reagiert er jetzt mit Lobpreis? Reagiert er mit, ja, danke Herr, und hüpft rum und tanzt und freut sich? Gott erhört Gebet, irgendwie sowas. Nö, stattdessen steht er da. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ich bin alt, meine Frau ist alt. Zacharias, das ist ganz, ganz, ganz schlecht, das in der Gegenwart und in der Salbung des Heiligen Geistes zu sagen. Denn du kannst dir ja ein Beispiel nehmen an Abram und Sarai. Zu denen kam Gott auch und hat gesagt, übers Jahr wird Sarah ein Kind haben. Die beiden haben auch erst mal gelacht, aber hinterher haben sie dann doch geglaubt. Und Gott hat ihnen dann geholfen, das muss ich jetzt unbedingt natürlich anbringen. Der Herr ist ihnen erschienen, als Abraham 99 war, kannst du nachlesen, im 1. Mose Kapitel 17 und 18. Kapitel 18 ist der Rahmen von Kapitel 17. Da wird beschrieben in 18, was passiert und in 17, was gesagt wird. Und er sagt zum Abraham, übers Jahr wird Sarah ein Kind haben. Das sagt er zu einem 99 Jahre alten Mann. Und der schmeißt sich hin vor Lachen. Steht in der Bibel, könnt ihr nachlesen. Vers 15, denke ich. Kapitel 17, Vers 15. Vers 5. Da heißt, und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte. In anderen Worten, er schmiss sich weg vor Lachen. Wie soll denn das zugehen, Herr? Sagt er auch. Aber er ist so clever, dass er sagt, jo Herr, alles klar, wenn du das sagst. Und die Sarah lacht in ihrem Herzen. Die horcht ja im Zelt drinnen, die ist nicht dabei bei der Konferenz, aber sie horcht durchs Zelt. Und sie lacht in ihrem Herzen. Hi, 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 wie sollte ich nochmal Liebeslust haben als 90-Jährige und auch mein Herr ist ja alt. Und der Besucher, das ist der Herr, ja, der sagt, warum lacht Sarah? Warum hat Sarah gelacht? Sarah jetzt so durch die Zeltwand hindurch. Ich habe überhaupt nicht gelacht. Stimmt nicht. Und der Herr sagt, doch, du hast sehr wohl gelacht. Und Sarah denkt sich, der Mann kann Gedanken lesen. Der Mann kann Gedanken lesen. Ich habe nur im Innern gelacht, steht extra da. Sie lachte in ihrem Innern, jetzt sind wir in Kapitel 18. Sie lacht, der kann Gedanken lesen. Der weiß, was in mir vorgeht. Das war der Herr, der diese Verheißung gegeben hat. Das hat in ihr Glauben bewirkt. Okay? Aber das war noch nicht alles. Gott kam zu den beiden und hat gesagt, von nun an sollst du deine Frau nicht mehr Sarai nennen, Zänkische, sondern Sarah, Fürstin. Und Sarah, du nennst sie nicht mehr Abram, großer Vater, sondern Abraham, Vater vieler Völker. Denn ich möchte, dass ihr euch den Segen über dieses Jahr nicht ausredet. Weißt du, dass du dir deinen Segen auch ausreden kannst? Ich habe es gerade demonstriert. Die Bibel sagt, du bist auf ausgezeichnete Weise gemacht. Du stehst vorm Spiegel und sagst, nix. Ja, wünschst dir, dass der Spiegel explodiert oder dass er anders wäre, wie auch immer. Seht es mal anders. Sagst du dir selber, hey, ich bin auf ausgezeichnete Weise gemacht. Ich sage dir mal was, lass mich das einschieben. Du kannst zu dem Punkt kommen, auch wenn du dich selber nicht so besonders attraktiv siehst, du kannst dir die Identität Christi anziehen. Ich bin ein Kind Gottes, Gott meint es gut mit mir, Gott erweist mir Gunst und ich bin ein Segen für andere, andere sind ein Segen für mich. Ich bin unterwegs in den Fußstapfen Christi. Größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Gott sendet seine Engel vor mir her und die glauben die Steine aus meinem Weg und links und rechts gehen sie hinter mir, neben mir her und hinter mir auch und über mir und unter mir. Die Engel Gottes sind unterwegs. Überall, wo ich hingehe, verbreitet sich auf geheimnisvolle Art und Weise der Segen Christi. Schau, das kannst du dir anziehen. Dann musst du keine Schönheit sein. Weißt du, was dann mit dir passiert? Du fängst von innen raus zu leuchten an. Kein Witz. Habe ich schon erlebt. Wenn du die Identität Christi zu deiner eigenen machst und wenn du sagst, hey, Gott ist mit mir und ich bin mit ihm und wir sind ein Ding, ich bin im Wort und er ist in mir und ich bete und er hört mich, auch wenn es ein bisschen dauert manchmal, und du Lobpreis machst, Gott lobst und ihn preist, dann passieren diese Dinge. Dann wirst du zu einem Segen, ohne dass du es groß versuchst. Dann hörst du ein Gespräch von irgendjemandem und der hat ein Problem und du weißt die Antwort drauf. Und dann kannst du dich einmischen und kannst sagen, Entschuldigung, aber so und so ist es. Verstehst du? Nebenbei quasi. Ich habe mal jemanden gekannt, das war eine Frau, das war alles zu der Zeit, frühe 80er Jahre. Also es ist fast 40 Jahre her, 39 Jahre her. Da habe ich eine Frau gekannt, die wirklich nicht besonders attraktiv war, muss ich wirklich sagen. Die hat sich dann auch bekehrt in dieser Erweckung, die uns seinerzeit erfasst hat in meiner Heimatstadt. Und nachdem die Christ war, hat die einen vollkommen anderen Eindruck gemacht. Die war verändert, die war runtergerissen, anders. Die war plötzlich attraktiv. Ich habe das vorher und nachher erlebt und ich war platt. Das ist das Leben Gottes, ja, das dir die Schönheit Gottes verpasst. Einer meiner Freunde, die hat ihm so gut gefallen, dass er sich die geschnappt hat. Halleluja. Vorher kein Interesse, nichts, aber jetzt plötzlich vollkommen veränderter Mensch. Warum? Jesus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, der macht's. Schau, Gott schenkt dir Dinge, die du mit deinen eigenen Fähigkeiten und so weiter dir nicht empfangen kannst, nicht bewirken kannst. Das sind Geschenke Gottes, übernatürliche Sachen. Gott will übernatürliche Kräfte in deinem Leben freisetzen. Jetzt bitte ich dich, reagier du nicht wie der Zacharias. Wie soll das gehen? Sondern mach's wie Abraham und Sarah. Wie Abraham und Sarai, die sich jetzt neue Namen gegeben haben. Die haben sich, hör mal, die haben jetzt begonnen, Glaubenssprache zu sprechen. Sie hat ihn Vater vieler Völker genannt und er hat sie Fürstin genannt. Und es waren ein Paar ohne Kinder. Und jedes Mal, wenn er zu ihr gesagt hat, hallo, streitbar, was gibt's heute zu essen, sagt sie zu ihm, nicht mehr streitbar, ich bin jetzt Fürstin. Denn wir werden übers Jahr ein Kind bekommen. Hast du das schon wieder vergessen, Abraham? Sagt er, Abraham, Vater vieler Völker. Schau, auf diese Art und Weise haben die ständig die Verheißung vor Augen. Die nennen sich jetzt mit dem Namen am Tag ein paar Mal und jedes Mal, wenn sie das tun, denken sie dran, sie haben jetzt eine Verheißung von Gott. Sie denken ständig über die Verheißung nach und der Glaube, der kommt ja vom Hören und sie kauen diese Verheißung wieder. Wir werden ein Kind haben, es wird wieder jung, wir werden wieder jung werden und es passiert tatsächlich, nach und nach passiert es tatsächlich. Sie beiden sind im Glauben. Und es passiert. Sie werden wieder jung und sie produzieren miteinander den Isaak. Aber sie haben sich, hör mal, den Segen nicht ausgeredet. Sie haben den Segen unterstützt mit ihren Worten. Denn Worte haben nämlich Schöpferkraft. Ist dir das bewusst? Schau, Gottes Wort hat Schöpferkraft. Und du bist im Ebenbild Gottes gemacht. Bedeutet, du kannst dir Realitäten herbeireden. Wenn du oft genug sagst, ich bin hässlich, wenn du oft genug zu deinem Mann hingehst und sagst, ich bin dick. Ja, schau, er ist die einzige Frau, die er will, die er begehrt. Du bist die Schönste für ihn, die Größte, die Beste. Und jetzt hört er von dir die ganze Zeit, ich bin fett. Ja, dann stellt er sich irgendwann vor dich hin und sagt, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf. Du schießt dir da ins Bein, merkst du das? So, und was macht jetzt unser Zacharias? Er sagt, wir sollen das zugehen. Wir sind alt, meine Frau ist alt. Sind wir vielleicht Abraham und Sarah oder was? So in anderen Worten, diese genau auf ihn zugeschnittene Predigt, die ein gesalbter Prediger losgelassen hat, die perlt völlig an ihm ab. Entsetzlich. Der Mann ist so gefangen in seiner Routine, er ist zwar ein treuer Mitarbeiter, aber geistlich ist mit ihm nichts los. Der erwartet überhaupt keine Erhörungen. Das soll dir nicht passieren. Der lebt mit diesem Mühlstein der unerfüllten Wünsche. Und jetzt kommt der Engel und sagt zu ihm, deine Wünsche erfüllen sich. Und er sagt quasi, lass meinen Mühlstein in Ruhe. Ich meine, hallo, gibt's noch? Aber dieser Engel ist ein Engel des Herrn. Und mit dem ist natürlich nicht gut Kirschen essen, wenn du so ankommst. Der sagt jetzt was. Der sagt, Vers 19, der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. In anderen Worten, hey, ich bin ein Prediger, der direkt von Gott kommt, der eine Salbung des Herrn hat und weiß, von was er spricht. Ich bin gesandt worden, mit dir zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen, Euangelion, dieses Evangelium zu verkündigen. Denn jetzt komm du nicht an und machst schlecht. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können, nicht sprechen können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast. Schau, wer nicht glaubt, der verstummt. Wer nicht glaubt, der befindet sich im fremden Land. Und du kannst die Zionslieder nicht singen in Babylon. By the rivers of Babylon. Wer kennt das noch? Psalm 137. Ja, da saßen wir und haben geweint, wenn wir an Zion dachten. Diejenigen, die uns gefangen genommen haben, die unsere Frauen vergewaltigt haben und die uns zu Eunuchen gemacht haben, die verlangen jetzt von uns, dass wir Zionslieder singen. Wie soll ich die Zionslieder singen im fremden Land? So sagt der Psalmist dort. Wie soll ich Zionslieder im fremden Land singen? Schau, wenn du im Unglauben bist, dann kannst du nicht Gott loben und preisen. Wenn kein Lobpreis aus deinem Mund rauskommt, dann bist du nicht im Glauben, sag ich dir. Und dieser Unglaube, der ist dann eine Bürde, ein Mühlstein um deinen Hals. Und den operieren wir heute Morgen weg in Gottes Namen. Den nehmen wir dir heute Morgen ab. Und wir studieren Zacharias. So, was kriegt Zacharias jetzt für seinen Unglauben? Zunächst einmal kriegt er eine Krise. Wenn du nicht sprechen kannst, ist es eine Krise. Es ist eine massive Krise. Du kannst deiner Frau nicht mehr sagen, ja, was er alles richtig macht. Du kannst deinen Mitarbeitern keine Anweisungen mehr geben als Priester. Puh, das wird alles kompliziert. Schau, die Sache ist die, wenn du so vor dich hin lebst und dein Glaubensleben lebst und das ist zum großen Teil Routine und Gewohnheit und der Herr möchte dich aber raufbringen auf einen neuen Level des Segens, dann kann sein, dass er zunächst einmal ein wenig Sand in dein Getriebe streut und dir eine Krise gibt, die dich wieder ausnüchtert. Die Krise ist dazu da, dich wieder nüchtern zu machen. Wenn du sagst, hey, in Amerika ist das zurzeit ein Problem, weiß ich, da gibt die Regierung den Leuten so viel Geld, Corona-Hilfen und so, dass die gar nicht mehr arbeiten müssen. Und jetzt gibt es wieder Arbeit, es gäbe wieder was zu tun, aber die Firmen bekommen keine Mitarbeiter. Die Regierung bezahlt die fürs Nichtstun. Natürlich gewöhnen sich die Leute dann dran, hey, der Staat ist mein Erlöser und er ist meine Quelle, von ihm kommt es alles. Auf die Art und Weise mischt sich der Staat mehr und mehr in die Lebensplanung und so weiter ein. Das sind die da drüben gar nicht gewöhnt. Also die haben hier auch eine gewaltige Krise, das ist ähnlich wie bei uns eben auch. Ja. So, es kann gut sein, dass der Herr, wenn du zu sehr irgendwie feststeckst, dass der Herr eine Krise zulässt, die ist nicht zu deiner Vernichtung gedacht, sondern dazu, dir eine in den Hintern zu treten. Um dich herauszubefördern aus deinem Kleinglauben, hinein in den Großglauben oder überhaupt in den Glauben. Weil du nicht geglaubt hast, wirst du nicht reden können. Und jetzt kann er nicht reden. Und für mich klingt es so, wie wenn der Engel gesagt hätte, du kannst jetzt nicht reden, bis sich das alles erfüllt hat, das heißt, bis Johannes der Täufer geboren wird. Ja? Kind geboren, Vater kann wieder reden. Aber wir müssen mal schauen, was da passiert. Du kannst vorgehen zu Kapitel 1, Vers 57. Wir sind jetzt 9 Monate weiter. Und mittlerweile ist Johannes der Täufer geboren. Aber der Mann spricht immer noch nicht. Der Mann redet noch immer nicht. Also spätestens jetzt würde ich nervös werden. Ich würde sagen, Herr, es war doch ausgemacht. Es war doch ausgemacht. Kind ist geboren, Wort erfüllt sich. Und dann kann ich wieder reden. Aber stattdessen steht der Herr immer noch auf der Bremse. Wenn ich jetzt Zacharias wäre, dann würde ich mal in mich gehen. Dann würde ich sagen, okay, ich habe schon einmal versemmelt, indem ich kleingläubig war. Ich habe gesagt, wie soll das gehen, anstatt dass ich gesagt hätte, preis dem Herrn, ich danke dir, lieber Engel, für diese Botschaft. Ich empfange sie in Jesu Namen, möge dein Wort wahr werden in meinem Leben. Lob und Preis und Dank und Ehre sei dem Herrn. So hätte ich reagieren sollen, hat sich Zacharias gedacht. Hätte ich machen sollen, dann hätte ich mir das gespart. Und dann kommen die Nachbarn, pass auf, jetzt was noch passiert. Die Nachbarn kommen also an, am 8. Tag, mittlerweile ist Johannes der Täufer 8 Tage geboren und Zacharias ist immer noch stumm. Und er denkt sich, Mensch, wann ändert sich das jetzt endlich? Die Nachbarn kommen herein und sagen, so, jetzt ist Beschneidungszeit, jetzt wird er aufgenommen in die Familie Israels. Das ist nicht nur ein Glaubensritual wie die Taufe, sondern du wirst ja auch gleich aufgenommen in die Volksgemeinschaft Israels seinerzeit durch die Beschneidung. Das hat so einen Unterschied da. Und dann kommen sie. Und dann will die ganze Nachbarschaft ihm einen Namen geben. Wie nennen wir den? Damals haben die Nachbarn den Kindern Namen gegeben. Und die Eltern waren nur am Rand beteiligt. Wir nennen ihn Zacharias. Und da kommt die Mutter und sagt, wir nennen ihn Johannes. Johannes? Keiner in deiner Familie heißt Johannes. Du kannst doch hier nicht ausbrechen aus der Tradition und der Routine. Das wäre ja was völlig Neues. Du wirst ja einen neuen Weg bestreiten. Das wäre ja mal was Neues. Einen neuen Namen kannst du doch nicht machen. Das ist ja unorthodox. Ja, wir sind traditionelle Gläubige. Nein, er heißt Johannes. Und dann kommen sie drauf. Wir könnten eigentlich den Vater auch fragen, der da hinten als alter Mann im Schaukelstuhl sitzt, ja, und sich freut an seinem Sohn und lacht. Und dann fragen sie ihn, wie willst du, dass er heißt? Und sie fragen ihn ein bisschen lauter, weil er kann ja nicht reden. Da denken sie, er kann auch schlecht hören. Wie willst du, dass er heißt? Und er deutet ihnen an, gibt mal was zu schreiben und er schreibt drauf, Johannes ist sein Name, wie der Engel gesagt hat. Wisst ihr, was Zacharias jetzt macht? Er bringt sich und sein Denken in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, mit dem Wort des Engels an ihn. Der Engel sagt, Johannes heißt er, also sagt der Mann, der das entscheiden darf, nämlich der Vater, er sagt, Johannes heißt er, basta. Ja, aber so heißt doch keiner, das ist ja ganz neu. Wir fangen jetzt was Neues an. Mit diesem jungen Mann beginnt ein neues Zeitalter bei uns in der Familie. Wir sind jetzt keine traditionellen Christen mehr, wir sind jetzt gläubige Christen. Ja, wir lesen nicht mehr nur Bibel, sondern wir glauben es auch noch. Und in dem Moment, in dem er seinen Sinn und sein Denken in Übereinstimmung mit dem Wort des Engels, mit dem Wort Gottes bringt, in dem Moment wird sein Mund aufgetan und seine Zunge löst sich und er kann wieder anfangen zu reden. Und dann musst du mal lesen, was er macht. Er geht jetzt her und er lobt den Herrn. Das hätte er schon vor 9 Monaten machen sollen, er hätte sich viel erspart. Jetzt macht er es richtig. Jetzt sagt er, jetzt lobt er und preist er Gott und freut sich und dankt dem Herrn. Du, dank auch du dem Herrn für die guten Dinge, die er noch für dich hat. Ja, Gott gibt Gunst. Johannes. Und also der Mann ist auch wie ausgewechselt. Er hat jetzt den Geist des Glaubens. Er ist jetzt in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, so wie Abraham und Sarah, die ja dann zum Schluss auch ein Kind bekommen haben. Er ist jetzt voll mit dabei. Er ist jetzt erfüllt mit dem Geist des Glaubens. Und nicht nur das. Nachdem das jetzt so ist, kommt der Heilige Geist auf ihn und er beginnt zu weissagen. Der Mann, der gerade noch da stand und gesagt hat, wie soll denn das gehen, der ist jetzt so geladen mit dem Geist Gottes, dass er beginnt zu weissagen, zu inspiriert zu reden. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, euch vorzulesen, was der Mann sagt. Aber er fängt an, er ist so jetzt in Harmonie mit Gott. Ja? Er ist jetzt so eingestimmt aufs Herz Gottes. Er spielt dieselbe Melodie wie Gott. Und jetzt spielen sie miteinander. Jetzt spielt der Heilige Geist ein Solo auf unserem Zacharias. Und er weissagt wunderbare Sachen über seinen Sohn und über Israel. Halleluja. So, was will ich sagen? Wenn du diesen Mühlstein der Bedrückung und der Bedrängung loshaben willst, dann musst du dir unbedingt zwingend die guten Verheißungen Gottes anziehen. Mein Gott begegnet meiner Not gemäß seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Die Engel Gottes sind ausgesandt zum Dienst um derer, die das Heil erben sollen. Da gehöre ich dazu. Engel Gottes dienen mir. Gott erhört meine Gebete, auch wenn es ein wenig zieht. Gott führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Manchmal geht es ein bisschen durchs Tal des Todes auch, und da werde ich dann vielleicht mit Steinen beworfen, aber das ist mir jetzt egal. Zum Schluss sitze ich im Angesicht meiner Feinde und der Herr fährt mir eine Tafel auf. Ja, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Das ist die Grundprägung, die du haben musst. Dieses Reden im Herzen zeichnet den Geist des Glaubens aus. Und dann ist alles möglich. Dann kann es sein, dass plötzlich, wenn du es brauchst, der Geist Gottes im Gebet auf dich kommt und du plötzlich eine Antwort für eine Antwort für ein Problem bekommst, das dich schon lange geplagt hat oder was auch immer. Plötzlich ist der Geist Gottes in deinem Leben viel stärker aktiv. Da musst du deinen Mund dazu benutzen und dein Herz. Und dann wird es was. Wir haben hier jetzt gerade heute Morgen einen Mann studiert, der vollkommen durchschnittlich unterwegs war. Ja, er war ein treuer Mitarbeiter, war wenigstens da, wenn er Dienst hatte. Und der ist revolutioniert worden. Der brennt jetzt lichterloh. Und der Herr möchte, dass auch du lichterloh brennst. Dass er dich benutzen kann, um andere anzuzünden, preis dem Herrn. Amen. Okay, dann lass uns jetzt miteinander beten. Ich bin jetzt am Ende meiner Botschaft. Wir beten jetzt. Und bringen unseren Kleinglauben und unseren Unglauben vor den Herrn. Halleluja. Vater, wir bitten dich zunächst einmal, dass du uns unsere Sünden vergibst, Herr. Unsere Missetaten uns nicht zurechnest. Vater, wir bekennen, dass Jesus dein Sohn ist. Wir bitten dich, dass du uns säuberst von unseren Sünden, wäschst in deinem Blut, Herr, uns neues Leben gibst. Und Vater, dann bitten wir dich, dass du unseren Mühlstein, Herr, von unserem Hals wegtust. Herr, gib uns die Botschaft, gib uns die Verheißung, die wir glauben sollen und glauben können, Herr, die diesen Mühlstein sprengt, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, das gute Wort Gottes, das Evangelium, in unser Herz hineinfallen lässt, Herr, dass wir das kraftvoll glauben können. Und Vater, wenn du dann zu uns sprichst, Herr, durch dein Wort, durch den Heiligen Geist, durch eine Predigt, Vater, dann bekennen wir heute Morgen vor dir, dann werden wir nicht sagen, hört sich gut an, aber das kriege ich nie, sondern dann sagen wir, Lob und Dank, Herr, du wirst es zur Realität machen in meinem Leben. Vater, so entscheiden wir uns heute Morgen zum Glauben und zu deinem wunderbaren Heiligen Geist des Glaubens. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Herr, von der Leitung runterzusteigen und wieder Leben zu bekommen und Erhörungen zu bekommen. Vater, füll uns heute Morgen mit Zuversicht Gottes, mit aller Kraft am inwendigen Menschen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Und wir beten in Jesu Namen. Amen.